Was hast du dir, Gott, gedacht, als du die Welt damals gemacht hast? Habt ihr Gott diese Frage auch schon mal oder schon öfter gestellt? Es sieht düster aus, wenn man sich momentan auf unserer Welt umblickt. Jetzt gerade kam die Sonne durch, was für ein Hoffnungsschimmer. Aber die letzten Wochen mit diesem trüben Herbstwetter, aber das ist nicht der Grund, warum die Welt so düster aussieht. Und würde ich die ganzen Dinge aufzählen, die so für diese trübe Stimmung, für diesen Dämpfer sorgen, ich glaube, dann wäre der Gottesdienst mehr als gefüllt. Aber deswegen sind wir heute Morgen nicht hier. Wir wollen uns nicht mit dem Düsteren zufrieden geben, mit den dunklen Wolken, sondern wir wollen auf Mut und Hoffnung setzen. Wir wollen auf Gott schauen, auf sein Licht und auf sein Wort und uns ihm zuwenden. Und dazu befassen wir uns heute mit zwei Verben. Verben, das wissen nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler hoffentlich. Verben sind auch Tunwörter, das heißt, Verben beschreiben Aktionen. Und wenn man sie im Aktiv gebraucht, dann fordern sie richtig zu einer Aktion heraus. Beispiel, ihr sitzt, ich stehe, ich spreche und ihr hört zu. Ja, ne? Und Gott, so ist unser Gebet, Gott handelt parallel im Sichtbaren und im Verborgenen. Wow, ihr seht, da passiert also eine ganze Menge in der Predigt. Ist gar nicht so langweilig. Und unsere Verben heute Morgen heißen bebauen und bewahren. Damit sich das ein bisschen einprägt, habe ich ein Symbol mitgebracht, beziehungsweise es sind zwei Symbole. Sie wurden uns schon vorgestellt, ob jetzt Glocke draufsteht oder nicht. Bebauen und bewahren. Ich durfte selbst erleben, gerade in dieser Predigtvorbereitung, dass Gott mich erbaut hat, als ich dran war, vorzubereiten und gedacht habe, oh nee, bitte nicht. Er gab mir Gedankenanstöße zu seiner Zeit und das möchte ich euch heute als Ermutigung mitgeben. Denn diese zwei Verben, die wir heute haben, die sind eine dicke Ermutigung an euch und die sollen euch persönlich aufbauen und bewahren. Vater, ich danke dir, dass du unsere Sorgen, unsere Ängste, Nöte kennst in unserem Leben und auch auf dieser Erde. Und mit all dem kommen wir vor dich, weil wir wissen, du bist unser Schöpfer, du bist groß und du hast die Macht. Und so wollen wir uns auf deine Größe, auf deine Gegenwart fokussieren und von dir ein Wort der Ermutigung bekommen. Danke, dass du hier bist und uns begegnest. Amen. Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise, bei der wir diese Worte bebauen und bewahren ein bisschen näher untersuchen wollen. Und wir stoßen auf Fragen, die euch vielleicht herausfordern oder ins Hinterfragen bringen. Wir starten mit einem sehr bekannten Bibeltext aus Genesis 1 und setzen am Schluss der Predigt im Neuen Testament an. Wir lesen in Genesis 1, 26 und die folgenden Verse. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. In Gottes Wort beginnt alles mit und bei Gott. Er, der Schöpfer, er ruft Dinge ins Leben, er bebaut seine Schöpfung. So fängt alles an. Er ist der Aktive. Und das wird uns nicht nur zu Beginn der Bibel bewusst, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, durch jedes Kapitel. Gott ist da und er ist aktiv, weil er das Leben ist. Und der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er ist der Bauherr. Er ist der, der jedem Lebewesen den Lebensodem einhaucht und ihn befähigt und beauftragt, dieses Leben zu gestalten. Und er ist der Brückenbauer, der immer wieder den Weg zu seinen Geschöpfen sucht, der durch Jesus am Kreuz einen ultimativ neuen Weg gesucht und gebaut hat, damit wir vor dem Tod bewahrt werden. Und wenn wir das Ende der Bibel dann betrachten, dann sehen wir, dass ein weiterer Schöpfungsakt beschrieben wird. Gott baut immer noch. Unser Schwerpunkt heute liegt aber mehr auf dem menschlichen Bauen und Bewahren. Auch wenn das natürlich nicht losgelöst betrachtet werden kann von dem, was Gott tut. Denn der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er wurde nicht nur von ihm geschaffen, sondern er wurde auch zu ihm, zu seinem Bilde, ihm ähnlich geschaffen. Alle Geschöpfe, egal ob Menschen, Tiere, Pflanzen, wurden alle von Gott kreiert. Das ist unser Glaube. Sie wurden ins Leben gerufen, ganz individuell. Aber der Mensch als Gottes Ebenbild ist ein besonderes Bauwerk. Er wird als letztes Lebewesen erschaffen und er wurde nach Gottes Bild erschaffen, mit Körper, Geist und Seele. Wow! Wie ist das möglich? Nur bei Gott. Nur bei Gott ist sowas möglich, weil er der Bauherr ist, unser Schöpfer. Und Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Zwei Pole, zwei Gegensätze, die sich ergänzen sollen. Das war der Bauplan Gottes. Er schuf sie als Partner, die allein schon aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit verschiedene Gaben und Begrenzungen haben. Mann und Frau, im Hebräischen Ish, Isha, klingt viel besser als Mann und Frau, passt viel besser zusammen, diese Zusammengehörigkeit, aufeinander angewiesen in Abhängigkeit, so wie auch das Geschöpf vom Schöpfer abhängig ist. So baut Gott mit einer bewussten Abhängigkeit. Oha. Und genau auf diese Schöpfung legt Gott seinen Segen. Bevor der Mensch anfängt, in dieser Welt selbst aktiv zu werden, bevor das passiert, empfängt er den Segen seines Schöpfers. Segen kommt vorm sich Regen. Der Zuspruch Gottes, das Gute, das Gott gibt und auch über seiner Schöpfung ausspricht, steht vor allem menschlichen Tun und Reden. Vor jeder Aktion, vor jedem Verb. Erst mit diesem göttlichen Heil im Hintergrund sendet Gott den Menschen aus und gibt ihm den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde. Und jetzt sind wir voll im Thema drin. Jetzt kommen nämlich die Verben. Pflanzt euch fort. Schaut, dass die Menschheit nicht ausstirbt, weil ich etwas Gutes erschaffen habe und ich möchte es bewahren. Im Blick auf die Weltbevölkerung, die laut Statistischem Bundesamt im Jahr 23 über 8 Milliarden Menschen zählte, liest sich dieser Auftrag heute noch mal ganz anders. Und es werden laut Statistik immer mehr Menschen. Und doch nehmen wir den Auftrag ernst. Europa macht nur rund 10% der Weltbevölkerung aus, so ganz am Rande. Wir nehmen es ernst, es werden Kinder geboren. Was für ein Segen, trotz dieser gewaltigen Aufgabe, die damit verbunden ist. Und der Thomas hat es gerade auch gesagt, ihr habt es gesehen, wir haben viele Glocke-Kinder. Wir haben sie vorher in ihren Gottesdienst verabschiedet. Und ich freue mich, dass es hier vor Kindern wimmelt. Und ich freue mich, dass sie heranwachsen und ihren Platz einnehmen. Dass sie ihren Weg suchen und finden wollen. Es geht um unsere Kinder. Ob es jetzt die eigenen sind oder nicht, völlig egal. Aber es geht um unsere Zukunft. Kinder sind wichtig. Versteht mich nicht falsch. Ich schätze das Alter und unsere Elterngeschwister genauso. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar für all euren Einsatz, den ihr über viele Jahre gegeben habt, gemacht habt, geleistet habt. Eure Weisheit und eure Liebe, mit der sonst vieles nicht so wäre, wie wir es heute haben. Aber als Jünger Jesu sind wir aufgerufen, dass wir all das, was wir gelernt und erfahren habt, so wie ihr es tut, an die nächste Generation weitergeben. An die Kinder, an die Teens, an unsere Jugendlichen. Wir sollen sie im Blick haben. Und ich will nicht immer nur persönlich immer satter an Weisheit und an Erkenntnis werden und viel verstehen und ja, super, sondern ich will es investieren. Ich will bauen und an das Empfangene weitergeben. Im Klartext, Jünger machen Jünger. Ist eigentlich auch witzig, ne? Jünger machen Jünger. Geht hin, gebt es an andere weiter, was ihr empfangen habt, an die nächste Generation. Deswegen sind wir im Blick auf die nächste Generation gefragt, sie zu lehren, Gottes Wort zu bewahren, sie zu fördern, ihre eigenen Baufähigkeiten, das, was sie bekommen haben, auch einzubringen und auf sie zu hören, wie sie die Dinge sehen. Das ist eine andere Generation. Wir dürfen und sollen uns auch als Gemeinde immer wieder die Frage stellen, hat unsere Jugend, haben unsere Kinder hier in der Glocke ein Zuhause? Haben sie einen Auftrag? Haben sie einen Platz, wo sie bauen und bewahren können? Wo sie gestalten dürfen, auch wenn das heißt, dass die Dinge plötzlich ganz anders werden? Neu denken, ausprobieren. Da macht man auch manchmal die Dinge falsch, aber das kennen wir von uns auch. Die Dinge zur rechten Zeit abzugeben an die Nächsten, auch wenn man nicht weiß, wie wird's. Damit die Jüngeren ebenso zu Multiplikatoren des Evangeliums werden, damit sie sprachfähig werden, um es an andere Leute weiterzugeben. Hand aufs Herz, investieren wir in unsere nächste Generation. Bauen und bewahren wir in ihrem Sinne. Der zweite Gedanke zu diesem Fruchtbarsein geht vor allem, aber nicht nur an die Verheirateten unter uns. Bauen und bewahren wir unsere Ehen. Ja, das ist ein heikles Thema, bei dem man sich leicht die Finger verbrennen kann. In keiner anderen menschlichen Beziehung hängt so viel. Und mit keiner anderen menschlichen Beziehung zerbricht so viel. Bauen und bewahren. Wir haben es mit in der Hand, uns von Gott als Bausteine verwenden zu lassen, damit die Ehe aufgebaut und bewahrt wird vor dem Bösen. Es geht nicht um die Menschen, es geht um das Böse, was dahinter steht. Denn dieser Widersacher, der ist natürlich wahnsinnig daran interessiert, diese von Gott gesegnete Einheit zu zerstören, indem er genau das Gegenteil von bebauen und bewahren macht. Er arbeitet dagegen an. Investieren wir Zeit und Arbeit in unsere eigene Ehe? Haben wir einander im Blick? Haben wir ein festes Fundament und bauen wir darauf auf? Sind wir ehrlich miteinander und lassen wir Gott in unsere Beziehung hineinschauen, hineinsprechen, handeln, damit er auch das, was nicht passt, wegnehmen kann? Haben wir das gleiche Ziel vor Augen, das Gott für uns vorgesehen hat? Daniel und ich haben nun im Sommer 13 Jahre Ehe, er und durchlebt. Und es gab immer wieder Spannendes und Anstrengendes. Aber ich habe gemerkt, es wurde mit den Jahren auch immer enger und vertrauter. Vor allem, nachdem wir unseren allerersten Ehekurs gemacht haben letztes Jahr. Ja, ist erst ein Jahr her. Aber wir haben eine Menge gelernt. Und es war so wertvoll, diese Zeit gemeinsam zu erleben. Sich mal wieder Zeit zu nehmen und zu fokussieren, was legt Gott in unser Leben, in unsere Ehe, in unsere Zeit rein. Da hängt so viel an dem Thema. Und wir sind nicht allein mit diesen Herausforderungen. Das ist auch immer die Lüge, die der Feind einsetzt. Dich versteht keiner. Das ist nur dein Problem. Kein anderer kennt das. So ein Blödsinn. Übrigens können auch Freunde und Familienangehörige ihren Teil beitragen, gerade im Gebet füreinander, damit in die Ehen investiert wird. Und ich persönlich träume davon, dass wir auch hier in unserer Gemeinde für die Ehearbeit Raum und Kapazität haben. Noch ist es ein Traum und ein Gebet, aber auch an Träumen darf man bauen und sie bewahren. Vielleicht ist es auch dein Traum oder dein Gebet. Aber wie gesagt, es geht hier nicht nur um die Ehen. Es geht um alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn Beziehungen gehen alle Menschen an, geht uns alle an. Egal, wie alt wir sind, egal, ob du männlich, weiblich bist, egal, wo du herkommst, wir alle leben in Beziehung. Darauf sind wir angelegt und wir sind darauf angewiesen. Also bauen wir an unseren Beziehungen? Bauen wir? Investieren wir? So wie Jesus das auch vorgelebt hat, mit wenigen Menschen intensiv zusammen zu sein, aber das war so prägend, multiplizierend. Die Begriffe fruchtbar sein, füllen, mehren haben noch eine weitere Dimension. Ein Bekannter von uns nutzt in diesem Zusammenhang gerne das Bild, in seiner Bestimmung laufen. Und sehr interessant, hier kommt die Dimension der geistlichen Gaben noch voll zum Tragen. Als Geschöpf bist du individuell erschaffen mit ganz speziellen Fähigkeiten und mit Grenzen. Es ist gut, dass wir Grenzen haben. Denn an Grenzen merken wir, ein anderer kann es. Ha, wir gehören zusammen. Das ist kein Zufall, sondern wie gesagt, es ist Gottes Bauplan. Er hat etwas mit dir vor. Ganz persönlich mit dir. Paulus schreibt in verschiedenen Briefen von diesen gottgegebenen Fähigkeiten. Sie werden auch Charismen genannt. Und sie haben alle ein Ziel. Gott schenkt geistliche Gaben, wie er es für richtig hält, nur aus dem Grund, dass sie zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden. Ich kann jetzt nicht so viel Klötze rausholen, wie wir in der Gemeinde haben, aber es wird aufgebaut. Und weil Gott sich darüber freut, ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Gabe ist gleich Aufgabe, kein Verdienst, ein Geschenk. Du bist beschenkt mit deinen Gaben. Ihr könnt es nachlesen, 1. Korinther 14, Römer 14, Epheser 4. Es ist mega spannend. Und da ist ein klarer Sinn hinter dieser Thematik. Und ich empfehle jeden, der sich zusätzlich zu dem Bibelstudium damit auseinandersetzen will, ich habe angefangen, das Buch von Christian Schwarz zu lesen über die drei Farben deiner Gaben. Der schreibt da noch ganz viel mehr. Der kennt sich voll gut aus in dem Thema Gemeindebau. Kann ich wärmstens empfehlen. Warum das Ganze? Kommen wir da nicht irgendwie vom Thema ab? Nee. Wenn ich lerne, mit dem zu arbeiten, was Gott in mich reingelegt hat, dann wird dadurch sein Leib erbaut. Sein Leib. Wir. Wir werden dadurch erbaut und Gott freut sich darüber. Der freut sich nicht, wenn hier jeder vor sich hinwurschtelt und sagt, oh, nee, brauche ich nicht, ich will nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Sondern ja, danke Herr, du hast mir irgendwas gegeben, ich probiere es aus. Eine Einheit, ein Leib und Gott wird die Ehre gegeben. Ein großes Bauwerk, das immer weiter wachsen darf. Deswegen gilt auch hier die Aufgabe, der Auftrag des Prüfens. Kennst du deine geistlichen Gaben? Weißt du, was Gott dir anvertraut hat, wofür dein Herz schlägt? Ob das jetzt Personen, Personengruppen, Volksgruppen, ob es eine bestimmte Aufgabe ist, wo andere sagen, traue ich mich nicht, kann ich nicht oder da schlägt mein Herz nicht für. Weißt du, wofür dein Herz schlägt? Und nutzt du dieses Potenzial auch? Läufst du in deiner Bestimmung? Das ist keine Sache, die man sich einmal fragt und dann abgehakt, sondern es ist ein Prozess. Ein Prozess, ein Dranbleiben an Jesus, ein betendes Fragen, ein Hören auf ihn und auf seinen Willen in unserem Leben. Deswegen wird es ja auch nie langweilig, mit Jesus unterwegs zu sein. Da kommt immer wieder was Neues zum Vorschein. Und egal, ob es da um Gastfreundschaft geht, um Heilung, um Lehre, um Seelsorge, um Kunst, um Leitung, ganz egal. Gaben dienen immer dem Leib Christi und geben Gott die Ehre. All das verbirgt sich hinter dem Auftrag Gottes an uns Menschen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Der letzte Aspekt des Schöpfungsberichtes beinhaltet das Herrschen über die Tiere und das Untertanmachen der Erde. Mit dieser Aufgabe wird der Mensch aufgefordert, die Erde nicht auszubeuten, sondern sie zu bebauen. Er soll sie nicht ausrotten, sondern er soll sie bewahren. Denn auch die Erde ist eingebunden in den Bund, den Gott mit Noah schloss. Wir lesen in Genesis 9, die Verse 12 und folgenden. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generation hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Dieser Bund, den Gott mit Noah schloss, er involviert die Erde und alles Getier. Nie wieder sollte eine solche Flut, so eine zerstörerische Macht, alles ausrotten. Aber der Bund hat auch zur Folge, dass der Mensch für seine Autorität, die er empfangen hat, auch Rechenschaft ablegen muss. Wir können und wir dürfen nicht einfach nur nach uns schauen, wie es mir geht. Wir sind verantwortlich für das uns Anvertraute. Und das darf uns ins Nachdenken kommen lassen. Das darf ein Umdenken und ein anderes Handeln zur Folge haben. Was es konkret für dich bedeutet, dass du in erster Linie mit deinem Schöpfer besprechen. Wir sind alle herausgefordert, uns von Gott herausfordern zu lassen. Unseren Teil beizutragen, egal um welches Thema es sich handelt. Armut, Gerechtigkeit, Klimawandel, ganz egal. Fakt ist, die Gemeinde Jesu Christi hat sich seit ihrer Geburtsstunde der Armen und Schwachen angenommen. Und es ist immer noch unser Auftrag. Jesus sandte seine Jünger aus und sagte in Markus 16, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden die Hände aufgelegt und sie werden sich wohlfinden. Diese Verantwortung für die Schöpfung ist real. Und doch soll sie uns nicht unter Druck setzen, sondern sie will uns vor Gott bringen, vor seinen Thron. Um ihn persönlich zu fragen, Herr, was möchtest du von mir? Was ist meine Aufgabe? Da begegnen wir erneut dem Thema Abhängigkeit. Nur in dieser Abhängigkeit zu unserem Schöpfer können wir frei werden. Frei von dem Druck, die Welt alleine retten zu müssen. Frei von dem Ohnmachtsgefühl, ich kann nichts tun. Frei von der Angst, es würde alles den Bach runtergehen. Frei von der Wut auf andere Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Frei von Rachegedanken und Hassgefühlen auf Andersdenkende und Andersgläubige. Und frei von dem Unverständnis, wenn der andere die Dinge ganz anders sieht. Das Thema Dinge anders sehen bringt uns nämlich zum Ende unserer Reise heute Morgen. Und hier sind nicht die Kleinigkeiten gemeint, über die wir oder über die man in der Gemeinde verschiedener Meinung sein kann. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es um das Fundament. Um das Fundament, auf dem sich alles aufbaut. Wir tauchen zum Schluss noch ein in einen weiteren Bibeltext, der im Judasbrief zu finden ist. Ich lese nach der revidierten Luther-Übersetzung. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hasst, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Was für Worte. Der Judasbrief ist ein Warnbrief vor Irrlehrern. So viel muss man wissen. Irrlehrer, die von außen an die Gemeinde gekommen sind und die Gnade Gottes für ihre Ausschweifungen missbrauchen. Andersdenkende, Andersgläubige. Die Bausteine. Der Schreiber des Briefes überbringt Gottes Gericht über die Irrlehrer, die Jesus Christus verleugnen. Menschen, die auf ein falsches Fundament bauen und andere ins Verderben ziehen wollen. Merkt ihr, wie aktuell dieses Thema heute noch ist? Diesen Menschen wird Gottes Gericht angekündigt. Auch wenn ich einen Schwerpunkt heute Morgen nicht auf dieses Gericht über die Irrlehrer lege, lohnt sich trotzdem nachzulesen, was Gott über sein Gericht sagt. Wir sind mal schnell dabei, das Evangelium zu verkündigen. Super Sache, weil es uns zum Heil wird, weil es zum Heil der Welt wird. So gut. Aber das Gericht dürfen wir auch nicht vergessen und nicht verdrängen. Es gehört zu Gottes Wesen, weil Gott gerecht ist. Ihm entgehen auch unsere heutigen Kriege und Krisen nicht. Deswegen ist die Botschaft aus dem Judasbrief: Meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist eine Aufforderung zum Kampf. Auch eine Aktion. Kämpfen, bei dem wir, wenn wir es in Epheser 6 nachlesen, die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Wir sind nicht schutzlos ausgeliefert, wir haben was in der Hand. Denn zum Bebauen und zum Bewahren brauchen wir Arbeitsgeräte, die uns helfen, dran zu bleiben. Wie lauten diese Hilfsmittel, die wir nicht unterschätzen sollen? Seid umgürtet mit der Wahrheit. Seid bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Seid beschut mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Ergreift den Schild des Glaubens, setzt auf den Helm des Heils und betet im Geist. Das ist der Kampf des Glaubens, in dem wir alle als Gemeinde Jesu gestellt sind. Der Kampf, dessen Sieger Jesus Christus ist. Auch wir sind aktiv in diesen Kampf, in Gottes Bau- und Bewahrungsplan mit eingebunden, indem wir mit der Hilfe seines Geistes den guten Kampf des Glaubens kämpfen und mit seinem Segen bauen und bewahren, bis er wiederkommt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist, dass du der Sieger bist über alle Mächte und Gewalten. Und dass du gesagt hast, du baust und du bewahrst. Und es ist unser Auftrag an uns, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. In vielerlei Hinsicht. Und wir schaffen das nur in der Abhängigkeit zu dir und mit deiner großen Hilfe. Wir bitten dich um deinen Segen und um deine Vergebung, wo es vielleicht daneben gegangen ist. Du vergibst uns gerne. Und du bist bei uns, um uns wieder aufzurichten und uns den Blick auf dich zu bewahren. Dafür preisen wir dich. Amen.